Deutschlandfunk Interview.
Noch ist es wahrlich zu früh, den Mundschutz zu entsorgen und wieder wilde Partys zu feiern. Doch die Nachrichten aus den Laboren diese Woche machen Hoffnung auf ein Ende der Pandemie. Schneller als erwartet vermelden Forscher Erfolge bei der Entwicklung eines Impfstoffes. Schon in den nächsten Tagen will die deutsche Firma BioNTech gemeinsam mit ihrem US-Partner Pfizer eine Zulassung beantragen. Ein dicker Silberstreif also am trüben Novemberhimmel der Pandemie. Allerdings nicht jeder Impfwillige wird sofort eine Nadel in den Arm bekommen. Es wird eine ganze Weile dauern, bis die Impfdosen in ausreichender Zahl produziert werden können. Und deshalb braucht es Pläne, wer wann in welcher Reihenfolge geimpft werden kann. Über diese heiklen Fragen kann ich jetzt reden mit der Münchner Medizinethikerin Alena Büchs. Sie ist Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Guten Morgen, Frau Professor.
Guten Morgen.
Wer und wann im Auftrag der Bundesregierung hat zu diesen beiden Fragen der Ethikrat Anfang der Woche ein gemeinsames Positionspapier zusammen mit der Ständigen Impfkommission und der Leopoldina präsentiert? Viele Forscher, viele Meinungen. Gab es Streit oder waren Sie sich rasch einig in Ihren Überlegungen?
Also wenn man drei solche recht unterschiedlichen Gremien zusammenbindet, dann gibt es immer viel Diskussion. Aber tatsächlich muss ich sagen, gab es keinen Streit. Das hat, als wir es dann ausgearbeitet hatten, insgesamt eine sehr breite Unterstützung erfahren. Man muss ja auch sagen, die Feinheiten, darüber können wir ja gleich noch sprechen, da gibt es sicherlich noch vieles zu diskutieren. Aber was den groben Rahmen anbelangt, hat das ja vermutlich auch niemand wirklich sehr überrascht.
Über welche Punkte haben Sie denn diskutiert? Hat da ein Arzt bei der Beurteilung dieser Fragen andere Grundsätze als ein Forscher oder ein Soziologe?
Also ganz ehrlich diskutiert man dann vor allem über die Formulierungsfragen. Das Interdisziplinäre, das ist ja gerade die Stärke. Dass eben nicht nur aus der Medizin, nicht nur aus der Juristerei, nicht nur aus der Philosophie und so weiter, sondern dass verschiedene Fächer sich an den Tisch setzen und man dann gemeinsam das Fundament ausarbeitet. Und da haben wir uns eben die ethischen und rechtlichen Kriterien angeschaut in Deutschland, also Selbstbestimmung, Nichtschädigungsprinzip, Wohltunsprinzip, Solidarität, Gerechtigkeit und Dringlichkeit. Das sind so die offenkundigen Prinzipien, die eine Rolle spielen. Und dann streitet man eher darum, wie man es formuliert, als dass man jetzt, was die Prinzipien anbelangt, einen tiefgründigen Dissens hätte.
Wie genau werden denn dann, und da diese Fragen sind ja noch offen, das haben Sie selber erwähnt, die abschließenden Impfempfehlungen dann formuliert sein? Steht dann genau drin, also der 30-jährige Dialysepatient, der hat Vorrang vor dem 90-jährigen Schlaganfallpatienten. Wie genau wird das formuliert werden?
Also in diesem Papier haben wir jetzt die Rahmenbedingungen formuliert und ja diese Gruppen noch übergreifend beschrieben. Und da muss man schon sagen, das klingt so die erste Gruppe, jeder, der irgendeinen Risikofaktor hat, wäre da drin. Das ist nicht ganz so. Also da beziehen wir uns schon auf die Höchstrisikogruppen. Denn wenn jemand einfach über 60 ist, nur weil jemand etwas älter ist oder weil jemand ein bisschen erhöhten Blutdruck hat, mag diese Person erhöhtes Risiko haben, aber das ist dann vielleicht maximal doppelt so hoch. Es gibt Gruppen, die haben 100-fach oder 150-fach erhöhte Risiken. Und ganz am Anfang, wenn wir wirklich sehr wenig Impfstoff haben, denkt man natürlich vor allem an diese Gruppen. Und je mehr Impfstoff dann kommt, desto breiter wird das, bis dann wirklich alle, auch diejenigen ganz ohne Risikofaktor geimpft werden können. Und so geht das für jede dieser Gruppen, die wir beschrieben haben. Also immer diejenigen, die selbst am stärksten gefährdet sind oder die andere, die sich selbst Risiken aussetzen oder die dadurch auch wiederum andere Risiken aussetzen. Und da wird es von der Ständigen Impfkommission dann sehr präzise Vorgaben geben. Das muss man sich vorstellen wie so eine Art Matrix. Aber wenn ich das nur als letzten Satz sagen darf, Das werden nicht so einzelne Beschreibungen, also der 30-jährige Dialysepatient vor dem 90-jährigen Schlaganfallpatienten, sondern auch das werden natürlich Gruppen sein. Nur die werden dann noch viel genauer beschrieben, als wir das jetzt gemacht haben.
Wie groß ist denn dann in den ersten Tagen und Wochen, wenn der Impfstoff denn kommt, dass es so eine Art Triage in den Impfzentren gibt? Denn es geht ja durchaus um Leben und Tod. Wer nicht geimpft wird, kann schwer, gerade wenn er aus einer Risikogruppe kommt, an Covid-19 erkranken.
Also insbesondere da gefährdet und daher auch ganz oben sind bestimmte Gruppen, zum Beispiel Menschen, sehr alte Menschen mit Vorerkrankungen in Pflegeheimen. Und die, da wird man sehr, sehr früh rangehen müssen, genauso wie an diejenigen, die so ganz direkt an der Front stehen und beispielsweise mit diesen ganz vulnerablen Patientinnen und Patienten arbeiten oder sich selbst wirklich im Kontakt immer wieder Risiken aussetzen. Und die Hoffnung ist, dass wir zumindest für diese Höchstrisikogruppen und für diejenigen, die sich selbst ganz besonders gefährden und andere auch schützen und versorgen, am Anfang schon genug Impfstoff haben werden. Und dann langsam Schritt für Schritt, je mehr wir bekommen, die Gruppen weiterziehen. Und das muss man auch noch sagen, insgesamt ist das eine Priorisierung auf Zeit. Also wir gehen natürlich davon aus, dass wir hoffentlich dann wirklich auch in einigen Monaten, wenn das Ganze begonnen hat, wirklich den meisten Menschen die Möglichkeit geben können, sich impfen zu lassen.
Können Sie verstehen, dass eine Verkäuferin im Supermarkt, die seit Monaten der Pandemie ja auch an vorderster Front steht und für die Versorgung der Menschen zuständig ist, enttäuscht ist, wenn sie jetzt hört, du bist nicht systemrelevant, du wirst nicht geimpft, aber die Pflegerin sowieso, aber auch die Lehrerin an der Grundschule?
Also das haben wir ja nicht ausgeschlossen. Wir haben ja Beispiele genannt, aber wenn sich herausstellt, und das wird im Moment alles noch errechnet, man muss ja gucken, wer sind wirklich die, die am stärksten gefährdet sind. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Man hat lange gedacht, Schaffner sind total gefährdet. Schaffner laufen den ganzen Tag rennen an hunderten Menschen ständig durch doch immer noch, jedenfalls teilweise, gut besuchte Züge. Das ist eine enge Röhre. Ja, da ist nicht viel Platz und die stehen ständig neben den Leuten und müssen mit den Tickets ab und so weiter und so weiter. Man hat gedacht, die sind sicherlich wahnsinnig gefährdet. Gab es eine schöne Studie, hat sich herausgestellt, erstaunlicherweise, was wahrscheinlich an der Klimaanlage in den Zügen liegt, ist das Risiko sehr niedrig in Zügen. Und Schaffner gehören zu einer Gruppe, die sich nicht häufig ansteckt im Beruf. So, und genauso muss man sich das jetzt für all die anderen Berufsgruppen auch angucken. Wenn bei der Verkäuferin rauskommt, dann ist die STIKO gerade dabei, das alles zu berechnen. Ständige Impfkommission, dass das wirklich eine Berufsgruppe ist, die sich einfach häufig ansteckt, naja, dann kommen die natürlich in der Priorisierung höher. Die Begriffe, die wir da erwähnt haben, sind jetzt nicht irgendwie in Stein gemeißelt, sondern das wird alles wirklich basierend auf den Erkenntnissen, die man jetzt noch zutage fördern wird und zusammenführen wird, dann tatsächlich fein granuliert von der Ständigen Impfkommission ausformuliert. Also kurz, da ist niemand ausgeschlossen jetzt per se.
Darf ich ganz kurz zum Schluss noch eine Frage zur Praxis stellen? Hat die letzte Entscheidung, wer geimpft wird, am Ende nicht doch der Arzt, der dann die Nadel eben führt? Oder macht er sich strafbar, wenn er jemanden impft, der gar nicht auf dieser Prioritätenliste steht?
Am Ende ist es immer so, die Person, die dann im Impfzentrum impft und die Spritze führt, die entscheidet dann natürlich. Das geht gar nicht anders. Was wir empfohlen haben, was nicht passieren sollte, ist, dass das so ist, wie wir das alle kennen, wenn man sich jetzt impfen lässt und zum Hausarzt, zur Hausärztin geht, dass diese Verteilungsentscheidung, wenn es um diese Knappheit geht, das ist ja, kann ja sehr belastend werden, dass das auf den Schultern der Hausärztinnen und Hausärzte ruht. Das gehört zentral gemacht, dass man auch sicher weiß, diese Vorgaben können umgesetzt werden. Und das Ganze muss ja auch organisiert werden. Das wissen vielleicht einige nicht. Der erste Impfstoff wird wahrscheinlich bei irgendwie minus 80 Grad gelagert werden müssen. Und der wird so ganz kompliziert verpackt und abgefüllt. Ja. Das kann man in der Praxis gar nicht leisten. Das muss wirklich zentral passieren.
Im Deutschlandfunk heute Morgen die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Büchs, Professorin für Medizinethik an der TU München. Ich danke ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihnen einen schönen Tag.
Ebenso, danke.